Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Wie Sie sehen, habe ich einen anderen Hintergrund. Ich sitze hier in Rom. Pater Karl, wie immer, auch in Wien. Pater Karl, schön, dass du wieder bei dieser Sendung dabei bist. Ich freue mich auch, dass Sie eingeschaltet haben zur Stunde der Seelsorge. Ganz aktuell jetzt. Pater Karl, Papst Franziskus ist heute 19 Tage in der Gemelli-Klinik hier in Rom. Er wird behandelt wegen einer beidseitigen Lungenentzündung. Insgesamt ist immer die Rede von einem komplexen Gesundheitsbild. Gestern Abend wurde es wieder deutlich schlechter. Es hieß, zwei Episoden von akuter Ateminsuffizienz. Das heißt, es gab eine Ansammlung von Schleim hier, der abgesaugt werden musste. Und deshalb wurde diese nicht invasive mechanische Beatmung wieder aufgenommen. Aber es hieß auch, so schreibt Vatican News, Papst Franziskus sei zu jeder Zeit wach, orientiert und kooperativ geblieben. Auf gut Deutsch gesagt, er wurde nicht sediert.
Na, das habe ich selber erlebt. Ich war gerade auf einer Konferenz, wir hatten eine mehrtägige Konferenz der europäischen Nationaldirektoren in Polen. Und unser Präsident, Erzbischof Emilio Nappa, der ist normal angereist und am ersten Tag hätte er seinen großen Vortrag gehabt und was es Neues gibt und was wir tun sollen. Und dann war er bei dieser Sitzung nicht dabei und dann hat es geheißen, er hat eine Videokonferenz mit Rom und zu Mittag ist er dann gekommen, er muss sofort zurückfliegen nach Rom. Er hört auf als Präsident, weil Papst Franziskus hat ihn berufen in die Gouvernatur des Vatikanstaates. Das heißt, wir sind im Augenblick ohne Erzbischof, ohne Präsidenten. Wir in Wien haben noch dazu keinen Erzbischof, weil auch der Sitz in Wien vakant ist. Also wir sind ein bisschen verwaist. Auf jeden Fall scheint er im Vatikan also große Vorbereitung auf Neustrukturierung. Und das hat mit deinem Statement auch direkt damit zu tun, weil Kardinal Parolin war ja bei ihm, das ist dann verkündet worden, und bei dieser Audienz eben jetzt am Krankenbett des schwerkranken Papstes hat er dann mehrere Ernennungen unterschrieben, auch Bischöfe ernannt und so weiter und so fort. Und dazu ist natürlich notwendig, dass man geistig da ist. Und gerade eben jetzt die Reform des Vatikan ist ja Papst Franziskus ein großes Anliegen. Für uns ist es ja sehr schade, weil ich erlebe jetzt dann den vierten Präsidenten innerhalb von 8 Jahren. Also so ein bisschen für eine weltweite Organisation ist es ein zu großer Change, also ein zu großer Wechsel. Aber es ist natürlich verständlich, dass Papst Franziskus jetzt hier auf den Vatikan schaut und die Gouvernatur jetzt eben ordnet. Und also es ist so, dass auch ich gehört habe in Rom, es gibt eine Ausgangssperre für die Schweizer Gardisten. Also es ist jedenfalls so, Entschuldigung, wenn ich über diese Äußerlichkeiten rede, dass die Gesundheit des Papstes ein großes Anliegen ist, dass derzeit, dass wir beten sollen, und du bist ja in Rom und erlebst es ja hautnah mit, wie die Menschen das dort empfinden, dass aber auch der Papst noch arbeitsfähig ist. Das ist eben auch sehr wichtig. Also er arbeitet noch und er nimmt auch noch wichtige Entscheidungen vor.
Gut, dennoch, der Papst ist sehr krank. Wir bitten alle um seine Gesundung, aber letztlich hat der liebe Gott die Zügel in der Hand, wenn wir nochmal auf Papst Franziskus blicken.
Also man muss einfach wirklich ganz realistisch sein, nicht? Also ich komme aus einem Kloster, wo der heilige Benedikt in seiner Regel, wird Zisterzien sein Leben nach der Benediktsregel, uns vorschreibt, als Werkzeug der guten, als Instrument der guten Taten, dass wir uns täglich den drohenden Tod vor Augen halten sollen. Imminentem mortem quotidia anteoculus suspectam habere, für die, die Latein können. Also das ist einfach ein Realismus, der da ist. Ich mache jeden Tag Gewissenserforschung mit der Frage, bist du bereit zu gehen? Ja, was wäre, wenn du morgen stirbst oder wenn du heute stirbst? Ja, das erleichtert einfach sehr. Und ich habe diesen Realismus auch erlebt, also bei meinen Mitbrüdern. Ich habe so viele jetzt eben sterben sehen, im Sterben begleitet und so weiter, wie man dann in das hineingeht. Auch beim heiligen Johannes Paul kann ich mich erinnern, wir haben damals alle um Gesundheit gebetet Und der Abt Gerhard hat damals gesagt, das Wichtigste ist, Altabt Gerhard damals schon, hat gesagt, das Wichtigste ist, dass wir für eine gute Sterbestunde auch beten, letztlich auch für den Papst. Ich wünsche ihm sehr, wir beten sehr, dass er gesund wird, dass er die Kirche weiter leiten kann. Dominus conservat eum heißt es in einem alten Gebet, der Herr möge ihn bewahren. Aber das Letzte ist natürlich, dass jeder Mensch aus dieser Welt gehen muss. Und wir dürfen auch in dieser Richtung beten, letztlich auch um eine gute Sterbestunde. Auch wenn ich mir wünsche, dass er noch gesund wird und noch einige Jahre jetzt eben kann. Er ist aber mit 88 wirklich in einem Alter, wo eben jetzt das Gehen aus dieser Welt in die Ewigkeit also keine nichts Besonderes ist, sondern eigentlich eben jetzt dazugehört. 88 als zweitältester Papst. Und 12 Jahre im Amt hat er sehr viel bewegt. Und wir beten für den Heiligen Vater, dass der Wille Gottes geschehe.
In der vergangenen Woche hat Papst Franziskus vom Krankenbett aus ein Konsistorium angekündigt. Das ist dann im Zusammenhang mit dem Besuch von Kardinal Parolin, Kardinalstaatssekretär, den du vorher schon erwähnt hast, bekannt geworden. So eine Kardinalsversammlung, die kann ganz groß sein, wo ganz viele Kardinäle zusammenkommen. Oft ist es die in Rom anwesenden oder residierenden Kardinäle kommen zusammen, beraten über anstehende Heiligsprechungen. Die Medien haben ja das dann zusammengebracht mit Papst Benedikt dem 16., der eben am 11. Februar 2013 am Rosenmontag am Ende solch eines Konsistoriums völlig überraschend seinen Amtsverzicht erklärt hat.
Ja, unvergesslich, dieser 11. Februar, Rosenmontag oder Faschingsmontag, wie wir bei uns in Österreich jetzt eben sagen. Der Faschingsmontag hat für mich noch eine besondere Bedeutung, weil ich 2016 am Faschingsmontag zum Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke ernannt worden bin. Aber damals, wie Papst Benedikt zurückgetreten ist, 2013, also das war schon ein Schock und eine völlige Novität, ob der Papst zurücktreten wird, ja, das, also ich glaube, er hat eine andere Mentalität und das darf auch jeder Papst haben. Ich denke an das Zeugnis, das der heilige Johannes Paul gegeben hat, auch mit seinem Willen eben jetzt bis zuletzt zu dienen. Papst Benedikt hat das anders gesehen, das verdient hohen Respekt, glaube ich auch. Und wenn man dann sieht, er ist ja dann hoch über 90 geworden und ich habe ihn ja dann ein paar Mal besuchen dürfen in seinem Haus im Vatikan, wo er zurückgezogen gelebt hat, in diesem Kloster. Und da war er schon wirklich sehr gebrechlich und hätte diese Jahre die Kirche nicht mehr so leiten können, wie es dann eben jetzt notwendig gewesen wäre. Aber wir müssen das Ganze eben jetzt dem Papst überlassen, ob er das will, ja, beziehungsweise ob er seinen Gesundheitszustand, seinen geistigen Zustand so einschätzt, dass er zurücktritt oder ob der liebe Gott schon vorher oder wie auch immer. Also es ist einfach wirklich so, wir brauchen einen Realismus, wir brauchen eine Nüchternheit dem gegenüber und wir brauchen vor allem also die Liebe, die jeder Christ gegenüber Menschen empfinden sollte, die jetzt eben ihren letzten Weg gehen oder die alt sind und gebrechlich sind, schwer erkrankt sind. Und in besonderer Weise natürlich, wenn es sich hier um einen Petrus-Nachfolger, um den gegenwärtigen Papst handelt.
Hier in Rom fahre ich immer wieder Taxi und kürzlich hat ein Taxifahrer zu mir gesagt, als wir auf Papst Franziskus zu sprechen gekommen sind, er glaubt diesen ganzen Nachrichten aus dem Vatikan nicht, weil man sieht den Papst nicht. Früher habe es immer Bilder gegeben, auch wenn der Papst im Spital in der Klinik war, ein Foto oder irgendwas. Hier in Rom würde es schon das Gerücht geben, der Papst würde gar nicht mehr leben.
Also das sind die typischen Spekulationen, die es da immer gibt. Es gab ja Bilder kurz vor seiner Einlieferung, da hat er erschreckend aufgedunsen ausgesehen. Also die Bilder sind erschreckend, die da veröffentlicht worden sind. Ich glaube diesen Bulletins, ich finde sie, weil man lobt es oft dann auch so in den Medien, weil die so detailreich sind und so weiter. Mir sind es fast zu detailreich, es gibt auch letztlich eine Würde, ja, des alten Menschen. Ich erinnere, vielleicht kennst du diese Episode auch, wie der große Pius XII. Gestorben ist, hat dann sein Arzt hat dann Fotos gemacht vom toten Papst auf dem Sterbebett oder vom sterbenden Papst. Das war sowas von ungustös und so ein Skandal eben jetzt. Also ich habe doch ein Schwerkranker, ja, und vielleicht eben jetzt auf das letzte Ziel zugehen. Jeder Mensch hat das Recht doch jetzt eben auf Privatsphäre in gewisser Weise. Und Papst Franziskus habe angeordnet, dass das sehr detailreich veröffentlicht wird. Aber Fotos vom Papst, der in dieser Situation Information veröffentlichen. Also das wäre ein No-Go. Ja, und ich bin froh, dass der Vatikan das nicht macht. Das natürlich immer alles, du kannst in solchen Sachen nichts recht machen. Die Leute sind sensationsgeil, was da für Gerüchte gibt, nicht? Und wir haben ja diese ganzen Verschwörungstheorien und dass der Bergoglio, wie manche sagen, da gar nicht der richtige Papst ist und lauter solche Sachen. Es ist völlig irre. Du kannst in der Berichterstattung hier, glaube ich, machen, was du willst. Du wirst immer irgendwelche Leute finden, die dann jetzt eben das anzweifeln und so weiter und so fort. Also wir brauchen überhaupt nicht daran zweifeln, dass Papst Franziskus lebt und das wird verkündet werden, wenn er aus dieser Welt gehen würde. Also das sind halt Taxifahrergerüchte, also das sicher nicht. Ja, ich glaube eher auch, dass er jetzt wieder noch gesund werden wird und wenn es Zeit ist, werden wir dann auch Bilder von ihm bekommen oder er geht zum lieben Gott. Also das ist alles ganz offen. Aber bitte, das meine ich jetzt auch alle Leute, die zuschauen, weil es sind ja liebende, liebevolle, gläubige Katholiken und Katholikinnen, die auf KTV vielfach dabei sind. Also bitte nicht Spekulationen machen, einfach beten. Der Papst ist schwer krank, wir beten für ihn.
Und was die Berichterstattung über den Gesundheitszustand von Papst Franziskus betrifft, so funktioniert ja der Vatikan so. In der Früh gibt es dann eine Benachrichtigung, genau, wie die Nacht war. Und dann am Abend kommen da immer sehr detaillierte medizinische Aussagen, ja, dazu, wo man fast schon ein Lexikon braucht, um das zu verstehen. Ja. Ja, und für mich, genau, gibt es überhaupt keinen Grund daran, genau, zu zweifeln. Ich glaube einfach auch, dass das, ja, auch der Würde des kranken Papstes entspricht, genau, dass man das jetzt so handhabt, ja, wie man es handhabt.
Genau. Was mir in dem Zusammenhang auffällt, also es wird sehr genau eben jetzt das Bulletin gegeben, auch jeder Mediziner kann das nachvollziehen, jeder, der sich auskennt. Ich habe mit einem Arzt darüber gesprochen, der sagt, also das ist total nachvollziehbar, hat aber auch gesagt, das ist wirklich also eine Krankheit, die sehr, sehr gefährlich ist, also die sehr lebensbedrohend ist, was da berichtet wird eben auch, das wird unverblümt geschehen. Was mir persönlich in dem Zusammenhang auffällt, ist, dass in unseren österreichischen Medien relativ wenig darüber ist. Also der ORF hat kaum eben jetzt Berichte darüber, sondern da wird nur immer so eine Zeile gegeben und so weiter und so fort. Das ist einfach auch ein Phänomen. Wenn etwas zu lang dauert, ja, dann verliert diese Sensation eines schwerkranken Papstes mit 88 dann auch, sagen wir mal, ihre Aktualität. Und deshalb noch einmal mein Appell, weil wir als Katholiken sind sehr davon betroffen und egal, wie man jetzt eben von Papst Franziskus denkt, weil ich habe ja immer wieder, dass Leute auch in die Beichte kommen und dann sagen, dass sie da ihre Schwierigkeiten haben und so weiter und so fort. Ja, also egal, also es ist unsere Pflicht, ja, für alle Menschen, die krank sind, die im Gebet jetzt eben mitzutragen und besonders dann, wenn es ein Nachfolger des heiligen Petrus und ein Vicarius Christi auf Erden ist.
Papst Franziskus hat 2023 in einem Interview gesagt, dass er nicht an einen Rücktritt denke. Genau. Er hat aber auch gesagt, wenn er körperlich nicht mehr imstande wäre oder wenn eine geistige Müdigkeit da wäre, könnte er sich's vorstellen. Fakt ist, der Papst Franziskus hat ein Schreiben hinterlegt für den Fall, dass er wegen Krankheit nicht mehr handlungsfähig, ja, wäre. Dieses Schreiben verwahrt Kardinalstaatssekretär Parolin, das heißt im Fall, Schweizer Ausdruck, im, ja, Fall, toller Ausdruck, könnte Kardinal Parolin dieses Schreiben herausholen und wir hätten dann keinen Papst mehr.
Ja, also das ist einfach notwendig. Das hat ja auch Pius XII. Gemacht für den Fall, dass Hitler ihn gefangen nimmt. Also gab es dann auch ein Schreiben, das hinterlegt war, damit nicht der Papst jetzt eben erpresst wird oder gefoltert wird, um dann irgendwelche Sachen zu machen. Und das ist eine sehr kluge Sache, dass man dann für den Fall, dass er ins Koma fällt oder eine längere Zeit hat, wo er moribund ist, dass dann eben die Sache geregelt wird und dann müssten die Kardinäle eben parallel dazu das Prozedere einleiten, um ein Konklave einzuberufen und einen neuen Papst zu wählen. Das wünsche ich mir überhaupt nicht, dass sowas eintritt, weil du hast diese Taxifahrerspekulationen genannt hier und das würde dann noch dramatischer werden, die ganze Sache. Also jeder Papst tot und also der Vatikan ist etwas durch wirklich schlechten Journalismus, muss ich auch sagen, sowas von mystifiziert und sowas von Thriller-artig jetzt eben zu einem Reich des Uneinsichtigen und so weiter hochstilisiert. Jede Woche erscheint nach wie vor irgendein neuer, schlechter Vatikan-Thriller und manche Berichterstatter aus Rom, die dann also die Kardinäle in ihren Palästen. Wir haben immer eine Sendung gemacht und also ich kann das nur immer wieder bestätigen, wann ich in Rom bin. Ja. Also Bruchbude Vatikan ist die Realität, die man dort jetzt eben erlebt. Und die Abläufe sind also nicht untransparenter als also bei anderen Prominenten, die jetzt eben hier jetzt eben krank sind. Also ich wünsche mir, wenn der Papst stirbt, dass man dann nicht sich in Spekulationen verheddert und so weiter und ist dann der nächste Papst gültig gewählt, wenn der jetzt noch im Koma liegen würde und so weiter. Das wären grauenhafte Szenarien, weil der Papst, der hat ja eine wichtige Funktion und das ist die Einheit der Kirche. Und wenn eben jetzt an seiner Person, wenn gezweifelt wird, dass die Person, die dieses überzeitliche Petrusamt inne hat, es tatsächlich inne hat, ja, also weil es nicht richtig gewählt worden ist oder sonst irgendwas und so weiter und so fort, also dann nimmt die Kirche insgesamt Schaden. Deshalb muss ich da auch warnen vor solchen Spekulationen, denn sie haben die Tendenz eben jetzt uns in sündhafte, in eine Form von Kirchenspaltung zu führen oder spalterischem Denken, was eben in sich sündhaft wäre. Weil das Una Sancta, ja, Jesus, der betet, dass sie eins sind, der zu Petrus sagt, stärke deine Brüder und so weiter. Das sind Worte, die Christus gesagt hat. Und deshalb ist dieses Amt nicht irgendetwas. Und das gilt auch für die Kritiker von Papst Franziskus. Wenn ich sage Bergoglio und nicht Papst Franziskus, also dann bin ich schon in einer schismatischen Tendenz drinnen, die eben jetzt wirklich auch Beichtmaterie ist. So einfach geht's nicht, dass ich hier politisierend eben jetzt über die Person eben des Inhabers des Petrusamtes nachdenke und eben im Falle eines Todes oder einer schweren Krankheit oder einer langen komatösen Phase, die eben jetzt, dann wäre es noch schlimmer. Deshalb bete ich auch, also dass der liebe Gott seine Wege findet, um diese Situation jetzt eben zum Wohl auch der Kirche und zum Wohl von Papst Franziskus zu lösen.
Zumal es ja Pater Karl meines Wissens nach in der ganzen Kirchengeschichte noch nie einen Fall gab, dass der Stuhl des heiligen Petrus hier unbesetzt war, weil ein Papst nicht handlungsfähig gewesen wäre. Ja. Plus, es kommt ja dann auch die Frage dazu, wer entscheidet denn dann, dass der Papst nicht mehr handlungsfähig ist und dass man dieses Schreiben rausziehen kann und auf den Tisch legen kann, wir haben keinen Papst mehr.
Genau. Also das wären wieder Novitäten, die ich mir eben tatsächlich nicht wünsche. Aber es ist natürlich absolut rechtlich gültig, wenn der Papst sagt, also ich hinterlege ein Schreiben für den Fall, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin. Ja, und vielleicht gibt's ja da auch in dem Schreiben dann Richtlinien, wer das zu entscheiden hätte, welche Kardinäle oder so irgendwie, die das dann dem anderen Kardinalskollegium und der Kirche mitteilen und so weiter, damit das abgesichert ist. Also sicher nicht bei einer Person, weil das würde ja allen Spekulationen, also wenn nur der Parolin dann dafür die Verantwortung hätte. Also Gott bewahre uns vor einer solchen Situation, aber auch wenn es sie eintreten würde, dann würde es eine Lösung geben, die dem Kirchenrecht und dem Willen Gottes entspricht, damit wir uns klar sind, dass die Kirche nicht ohne Leitung ist. Das eigentliche Haupt der Kirche ist ja eh immer Christus. Der Papst ist ja nur der Vikarius, er ist der Platzhalter, der sichtbare Platzhalter für den unsichtbaren Christus, der das Haupt seiner Kirche ist. Papst ist nicht das Haupt der Kirche, ist nur das sichtbare Haupt der Kirche.
Was wir sicher sagen können in dieser Sendung, bei Tod oder bei Rücktritt, wer der Dekan des Kardinalskollegiums, derzeit ist es Kardinal Giovanni Battista, der ist 91 Jahre zuständig. Er ist der ranghöchste Vertreter im Kardinalskollegium. Eben die Aufgabe zu erledigen, die Kardinäle aus aller Welt nach Rom zusammenzurufen, um dann einen neuen Papst zu wählen. Das kann man sicher sagen.
Also die Prozedere, also die Abläufe sind völlig klar. Ja, wir haben es ja damals auch bei Benedikt erlebt. Benedikt hat seinen Rücktritt präzis mit einem Datum, mit meiner Stunde sogar festgelegt. Ich glaube, ab 18 Uhr damals, 28. Februar, bin ich nicht mehr Papst. Ja, und so auf die Art war das ganz präzise. Und wenn das eben eintritt, also dann beginnt alles zu laufen. Und die Kirche hat eben jetzt viele Jahrhunderte Erfahrungen, Im Mittelalter waren sie oft nicht so gut, diese Erfahrungen. Aber in den letzten hunderten Jahren ist das also sehr konfliktfrei gelaufen. Was ein Problem beim Konklave sein wird, dass so viele Kardinäle sind, teilweise aus Randgebieten neben der Kirche, wie es der Wunsch eben auch von Papst Franziskus war, die sich dann wohl erst gut kennenlernen müssen, damit der Heilige Geist dann sagen kann, wen er als nächsten Petrus-Nachfolger hat. Aber die Kirche lassen wir jetzt mal im Dorf. Also jetzt beten wir mal, dass Papst Franziskus wieder gesund wird.
Lassen wir die Kirche im Dorf. Kommen wir zu einer ersten Zuschrift in dieser Sendung. Sehr geehrtes Team der Seelsorge, angesichts der aktuellen gesundheitlichen Herausforderungen von Papst Franziskus, einschließlich seiner beidseitigen Lungenentzündung und der damit verbundenen Komplikationen, wie beurteilen Sie die möglichen Auswirkungen auf seine Fähigkeit, seine Pflichten als Oberhaupt der katholischen Kirche weiterhin auszuüben? Mit freundlichen Grüßen.
Naja, also das ist absolut nicht meine Aufgabe oder deine Aufgabe, lieber Thomas, sondern da gibt es eben seine engsten Mitarbeiter, beziehungsweise ihn selber auch. Ja, und solange er selber das Urteil fällen kann, ich kann dann noch jetzt eben arbeiten. Wie gesagt, also ich habe das direkt miterlebt, wie der Papst noch am Krankenbett weitreichende Entscheidungen getroffen hat, weil er meinen Präsidenten abberufen hat. Die päpstlichen Missionswerke, wir sind in 132 Ländern, haben keinen Präsidenten derzeit. Ob dieser Papst ihn noch ernennen wird, ob wir einen Nachfolger bekommen, wir würden das sehr dringend brauchen, weil es sehr herausfordernde Probleme gibt. Auch neue Statuten sollen nach der Kurienreform gemacht werden und so. Das wissen wir alles nicht. Ja, und wir sitzen hier, Thomas und ich, ja, und wir lesen die Bulletins und bekommen das mit. Also derzeit kann ich nur sagen, also ist er arbeitsfähig, ja. Also, und das sagen ja die auch, ja. Also, dass er immer bei Bewusstsein ist und so weiter. Ob man ihm dann zutrauen kann, dass Kardinal Parolin, wie er es damals offensichtlich gemacht hat, also 30 Dekrete, 30 Ernennungen oder so vorgelegt hat, das weiß ich alles nicht, ja. Aber ich glaube, dass Kardinal Parolin, den ich sehr, sehr schätze, und dass die anderen Mitarbeiter des Heiligen Vaters hier genau wissen. Also mein Erzbischof Emilio Nappa, wie er da zu uns gesprochen hat, also er hat schon gesagt, dass ihn das Ganze sehr mitnimmt, weil im Vatikan natürlich eine Situation auch ist, die einzigartig ist. Ja. Also wir haben eben, der ganze Vatikan existiert, um dem Petrus-Nachfolger jetzt eben zu helfen, sein Amt für die Universalkirche aufzubauen. Vatikan ist kein Selbstzweck. Vatikan ist eine Form von Dienstleistung für den Vater und für den Heiligen Vater. Und der Heilige Vater ist wieder der Garant eben der Einheit und der katholischen Lehre für die Universalkirche. Also deshalb ist da schon eine gewisse Stimmung dort. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir können es nicht beurteilen, wie die Leute, die um ihn sind, die Ärzte und so weiter, dass der Heilige Vater handlungsfähig ist.
Es geht ja immer so, wenn der Vatikan über den Gesundheitszustand von Papst Franziskus berichtet, das sind ja bestimmte Bausteine, eigentlich immer ganz kurze Sätze, die da kommen, ja. Mehr oder weniger alle oder nur einer. Der Papst hat gut geschlafen, er ruht jetzt aus,
genau.
Er hat gefrühstückt, er liest die Zeitung, er betet, er hat die Heilige Kommunion empfangen, er hat gearbeitet, ich glaube, das muss man sich gar nicht so dramatisch vorstellen, sondern ganz einfach, da werden ihm Dekrete vorgelegt. Und ich habe gelesen, da reicht es, wenn er ein F drunter zeichnet und dann gilt es schon als in Kraft gesetzt.
Ja, klar. Also das gilt ja auch, ich darf ja auch die päpstlichen Missionswerke leiten. Wir haben 3 Prüfungen im Jahr, damit klargestellt ist vor dem Staat, vor der Kirche, vor den Spenderinnen und Spendern, dass alles jetzt eben ganz korrekt und sparsam jetzt eben abläuft für Spendegütesiegel. Und da muss ich dann auch eben jetzt ganze Stapel von Dokumenten unterschreiben, wo ich auf jeder Seite eine Paraffe machen muss. Und wenn ich da meinen ganzen Namen ausschreiben würde auf jeder Seite, dann würde ich nichts anderes tun können, wenn man sich diese ganzen Kompliziertheiten der Banken auch anschaut. Auf jeden Fall, da genügt dann auch, also ein PKW, Pater Karl Wallner. Und genauso ist es beim Papst. Also ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Ja, wir wissen ja alle bei uns selber, wie das ist, wenn man krank ist, auch wenn man Fieber hat und so weiter. Also dann berichtet einem jemand und dann stimmt man zu, stimmt man nicht zu und so weiter und so fort. Also arbeiten heißt sicher nicht, dass der am Schreibtisch sitzt und jetzt da am Computer E-Mail beantwortet oder sonst irgendwas, ja. Aber dass er eben jetzt seinen Dienst ausübt, und das ist ja seine Arbeit, nämlich Entscheidungen zu treffen. Er hat dieses Amt jetzt eben inne, Entscheidungen, die für die ganze Gesamtkirche jetzt eben relevant sind.
Der Papst Franziskus und der Papst überhaupt ist ja der Bischof von Rom, also Stellvertreter Christi auf Erden, der Servus Servorum, der Diener aller Diener. Aber ein Stellvertreter, müssen wir schon nochmal festhalten, den hat Papst Franziskus nicht. Es gibt keinen Stellvertreter für den Stellvertreter, wenn ich es mal so formulieren darf. Und das ist ja auch wegen der Frage vorher nochmal, wer führt die Amtsgeschäfte weiter? Es gibt die Maschinerie im Vatikan, die läuft.
Es ist ein biblisches Amt. Es ist nicht ein erfundenes Amt, sondern das ist der Nachfolger dessen, wo Jesus zu ihm sagt, Matthäus 16 vor den Felsen von Caesarea Philippi, du bist der Fels, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Deshalb, weil dieser Petrus ihn zuvor als erster, als den Messias und den Sohn Gottes bekannt hat. Also er ist der Fels, der Petrus und eben Lukas 22, nicht der Satan hat verlangt euch zu sieben wie Weizen, ich aber habe für dich gebetet und wenn du dich bekehrt haben wirst, sagt Jesus zu Petrus dort, weide deine Brüder oder leite deine Brüder. Entschuldigung, dass ich jetzt die Formulierung vergessen habe. Also es ist das Papstamt ist keine Erfindung der Kirche. Es hat etwas Übernatürliches und gehört damit auch zum Glaubensgut der Kirche. So wie wir im Glaubensbekenntnis auch sagen, Credo Ecclesiam, also ich glaube die Kirche. Und das große Glaubensbekenntnis hat vier Eigenschaften. Una, Sancta, Catholica et Apostolica. Also Una heißt eins, die eine Kirche. Und genau das ist eben jetzt die Aufgabe des Papstes, die Kirche in der Einheit zu halten. Also die Kirche gemeinsam zu halten und diese Aufgabe zu erfüllen. Deshalb kann er keinen Stellvertreter haben, weil es eben an eine Person gebunden ist. So wie eben wirklich dieses Mysterium auch der göttlichen Offenbarung. Gott inkarniert sich in einem konkreten Menschen, Jesus von Nazareth. Er beruft konkrete Menschen, wie den Thomas, wie mich, ins Priestertum. Ja? Also wir sind Platzhalter für den überzeitlichen Christus in unserem Priestertum. Und Stellvertreter heißt hier nicht, wenn der Bürgermeister den Stellvertreter schickt, ist er nicht da. Ja, dann ist er nicht da. Also das ist im weltlichen Bereich die Bedeutung. Aber hier haben wir das lateinische Wort Vicarius, das heißt eigentlich Platzhalterschaft. Also der Papst ist der Platzhalter jetzt, der sichtbare Platzhalter für den unsichtbaren Christus, der eigentlich seine Kirche jetzt eben leitet. Und da ist er eben einzigartig, das ist eben geknüpft an diese eine einzige Person. Und um ihn herum gibt es aber Organe, nicht? Und für den, also gibt es Behörden, die Dikasterien nennen wir das, beziehungsweise ja, Dikasterien heißen sie jetzt alle, früher hießen sie Kongregationen. Und die leiten jetzt eben die Kirche. Und wenn der Papst stirbt oder wenn er nicht mehr handlungsfähig ist, dann gibt es sofort eben jetzt ein Regeln, wie dann vorzugehen ist, damit ein neuer Papst gewählt wird.
Und zuvor ist es so, der Vatikan ist ja der älteste Wahlmonarchie der Welt. Der Papst hat keinen Stellvertreter, aber der zweite Mann im Vatikan, das ist Kardinalstaatssekretär Parolin. Er ist in Deutschland vergleichbar mit dem Kanzleramtschef und man hört ja auch, er war, glaube ich, wie heißt es, Burkina Faso sogar im Ausland, während der Papst im Spital war. Oder ist und hat gestern auch den litauischen Präsident empfangen. Also es geht einfach weiter. Pater Karl, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir müssen echt in der Zeit bleiben, dass wir unser Programm nicht verschießen auf KTV. Weil heute geht es mit dem Rosenkranz weiter.
Lieber Thomas, du bist ja in Rom, ja, also bitte auch, du bist dem Papst näher als ich hier, jetzt geografisch näher. Aber bitte bete gut, wir beten hier bei Missio auch, wir haben einen ganzen Tag Anbetung gestern gehalten. Wir schließen ihn fest ins Gebet ein, es geht um ein Gebet letztlich auch für die Kirche, weil eben das Papsttum nicht etwas Nebensächliches ist, sondern hier geht es um das Wohl der Gesamtkirche. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Dabeisein bei dieser Sendung. Bitte schreiben Sie uns Ihre Fragen. Der liebe Gott, möge Sie und unseren Heiligen Vater beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.